bevor wir mit der Predigt anfangen, dass Jesu Gegenwart ist, Gott ist hier, ja, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Aber das heißt nicht, dass wir wundervoll sind. Ja. Dem Heiligen Geist war schon bei dem Lied My Life is in You und schon, eigentlich schon ein Lied davor war dem Heiligen Geist zu tanzen zumute. Aber keiner hat sich bewegt hier. Das ist nicht gut. Ja? Ihr müsst nicht erst warten, bis Paul hier ein Schild hochhält, jetzt alle tanzen bitte. Oder die Stühle wegräumt. Ja? Das ist ungehorsam. Und wenn es nicht ungehorsam ist, dann ist es ein schwerhöriges Herz. Ja, wirklich. So, wenn ihr im Lobpreis seid und euch ist zum Tanzen zumute, oder, dann ist das wahrscheinlich von Jesus und nicht vom Teufel. Ja? Wenn ihr so tanzt, dass das Instrument, das ihr stört, dann ist es wahrscheinlich vom Teufel. Aber normalerweise ist es nicht vom Teufel. Und ich möchte euch einfach ermahnen, ja? dass ihr hört und dass ihr nicht wartet. Wir sind so gewohnt zu warten, dass irgendjemand kommt und uns sagt, was wir zu tun haben. Und das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Wenn wir diese Haltung haben, dass wir erst dann was machen, wenn jemand kommt und sagt, was wir zu tun haben, dann werden wir zur Zielscheibe von aller möglichen Zauberei. Und Leute werden kommen und versuchen uns, der Teufel wird Leute schicken, die uns dann sagen, was wir zu tun haben. Ja, ganz ehrlich. Okay. Das war eine Ermahnung. Jetzt. Ihr erinnert euch bitte mal kurz an all die Botschaften, die ihr letztes Jahr von Greg gehört habt. Ja, nein, das meine ich nicht. An all die Themen. Er hat ja nicht jeden Sonntag über ein anderes Thema gesprochen. Ja? So. Und jetzt überlegt mal, welches Thema war das Wichtigste? Welches Thema war das Wichtigste? Ihr dürft einfach reinrufen, ihr müsst nicht warten. Ja.
Verborgener Faktor. Gott.
Ja, das ist. All das habe ich auch gedacht, was jetzt hier so reingerufen wird. Und
der Leib.
Mit dem Leib, genau. Jedes Mal, wenn ich übersetzen musste, die wichtigste Botschaft, das hat Gott hat mich überführt, ja, ganz ehrlich. Ihr könnt mir glauben, ihr könnt mir auch nicht glauben, ist mir egal, ob ihr glaubt oder nicht. Aber ich sage euch das jetzt so. Ja, die wichtigste Botschaft war die über den Leib, über das Einzelne, über die Familie. Und jedes Mal, wenn ich Greg übersetzen musste und oder wenn ich am Sonntag oder da war und er mit diesem Thema anfing, dachte ich, naja, okay, heute mal nichts Neues, nichts Interessantes. Das habe ich wirklich gedacht. Ja. Und das war total falsch. Das war total falsch. Ich glaube, ich fand auch das mit der Zunge fand ich sehr faszinierend. Viele andere Sachen fand ich besser als die Botschaft über das Einssein. Fand ich alles besser. Ja. Aber Gott hat mir gesagt, mir, ich weiß nicht, ob es euch sagt, ob ihr das hört oder nicht, vielleicht sagt euch was anderes, aber mir hat Gott gesagt, die Botschaft über das Einssein, dass es ein Leib geben muss, war die wichtigste. War das, was Gott am meisten am Herzen lag. Es war nicht das, was wir am interessantesten fanden, oder zumindest nicht das, was ich am interessantesten fand. Ja. Weil von der Information kennen wir das schon alles. Das waren jetzt nicht Sachen, die wir noch nie gehört hatten. Das mit der Zunge, okay, das haben wir noch nie gehört, das gab es noch nirgendwo anders zu hören. Aber das hatten wir noch nie gehört. Das hatten wir schon 100-mal gehört. Und wir haben es auch schon 100-mal gehört, wie die Dämonen das gelehrt haben. In irgendwelchen komischen Formen und so. Und natürlich haben wir dann keinen Bock drauf. Und es gibt 3 Millionen Sekten, die in irgendeiner Form so eine Lehre vom einen Leib haben. In was auch immer das bedeuten mag. Ja, nicht das, was Jesus darunter versteht. Aber das sorgt alles dafür, dass wir keinen Bock auf sowas haben.
Okay.
Schlag bitte auf Haggai 1. Ach so, wo Haggai ist, gleich nach Zephania. Und vor Zacharia. Zacharia ist vor Malachi und Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Ist vor Matthäus. Wenn ihr die Bibel in der Mitte aufschlagt, werdet ihr bei Jesaja landen. Dann müsst ihr weiter nach hinten blättern. Okay. Ich lese mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt nicht genug. Ihr kleidet euch, werdet nicht warm. Wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und werde verherrlicht werden. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt. Während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörte Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und die Worte des Propheten Haggai. Okay. Die Leute kamen aus der Gefangenschaft zurück, aus Babylon. Zerubabel bedeutet jemand, der in Babylon geboren ist, wörtlich ein Spross Babylons. Spross ist ein Begriff, der oft auch für Christus verwendet wird. Ganz interessant, das ist ein interessanter Nebendetail. Der andere Typ hier, Joshua, das waren die zwei Leiter, Zerubabel und Joshua. Der andere Leiter, Joshua, griechisch übersetzt heißt, wird das im Griechischen wird das Jesus ausgesprochen. Ja. So, zwei Leiter mit sehr interessanten, seltsamen Namen. Der eine heißt Jesus, der andere heißt sozusagen der Jesus, der Spross, der aus Babylon rauskommt, der Auserwählte, der aus den Heiden kommt. Okay. Und dann kommt Haggai. Und Haggai sagt denen folgendes Wort von Gott. Er sagt, ihr denkt alle, es ist noch nicht Zeit, das Haus zu bauen. Die kamen aus Babylon zurück und die waren sehr arm. Die hatten nicht sehr viel. Und es gab zu der Zeit noch einige alte Männer. Das steht in Esra und das steht in Haggai 2, Vers 3. Die sich noch erinnert haben an den Tempel Salomos. Die mussten schon weit über 70 Jahre alt gewesen sein. Aber sie konnten sich noch an die Herrlichkeit von dem Tempel Salomo erinnern, der von den Babyloniern vernichtet wurde, oder Chaldäern oder wer immer das war. Und der Tempel Salomo, der war ziemlich beeindruckend. Ich meine, das Ding war fast komplett aus Gold verkleidet. Ja. Und da war alles irgendwie wertvoll. Und die konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, so ein gewaltiges Haus Gottes wieder irgendwie aufzurichten. Es war wahrscheinlich nicht. Sie haben wahrscheinlich geguckt auf das, was sie haben und sich erinnert an das, wie es früher war. Und sie konnten es ja nachlesen, wie es früher war. Das war ja alles aufgeschrieben. Die Anleitung zum Bau des Tempels Salomos war ja in detaillierter Weise aufgeschrieben im Alten Testament. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, das kriegen wir nicht hin, das ist noch nicht die Zeit. Da muss erst mal ein paar, da müssen erstmal ein paar andere Sachen passieren. Und in Haggai 2, Vers 3, da sagt der Herr, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Die Leute hatten sogar schon angefangen, das Haus zu bauen. Wer Esra und Nehemiah gelesen hat, weiß das. Aber es kamen so viele Widerstände durch die benachbarten Bewohner des Landes, durch alle möglichen feindlichen Völker, die ein Problem damit hatten, dass da jemand das Haus des Herrn baut. Genauso wie es heute sehr viele Leute, sogar in den eigenen Reihen unter den Christen gibt es Leute, die ein Problem damit haben, dass das Haus Gottes gebaut wird. Damit meine ich nicht ein Gebäude. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der jahrelang still lag, dieser Bau. Da lagen ein paar Ruinen und das Fundament war da, aber da war nicht wirklich was gebaut. Ja. Und die Leute waren entmutigt und haben das sein gelassen. Und haben angefangen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Und Gott kommt und sagt, ihr sagt, es ist nicht die Zeit. Aber ich sehe das ganz anders, sagt Gott. Und wenn ihr so ein bisschen ein Gespür für den Geist habt, dann werdet ihr wissen, was das Haus ist. In Hebräerbrief 3, da lesen wir, ihr seid das Haus des Herrn. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ihr seid lebendige Steine. Ja? So, das Haus des Herrn ist der eine Leib, den Jesus haben möchte. Schon von Anbeginn der Erde, aber ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, da reinzugehen. Ja? Das ist der eine Leib. Und dieser Leib, der Leib Christi, der war wahrscheinlich noch nie wirklich eins. Vielleicht zu Pfingsten. Okay, wir können sagen, zu Pfingsten. Doch, zu Pfingsten, es steht geschrieben, sie waren ein Herz und eine Seele und hatten alles gemeinsam. Okay, zu Pfingsten waren sie eins. Aber seitdem, wahrscheinlich war der Leib auf der ganzen Welt nie wirklich eins. Das Haus ist nicht fertig. Ja, das Haus ist nicht fertig. Schlag bitte Epheser 4 auf. Und Gott weiß, dass das Haus nicht fertig ist. Und deswegen schreibt er in Epheser 4, Vers 11, und er hat einige als Apostel gegeben, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus. So, der muss erbaut werden. Gott hat dafür bestimmte Ämter gegeben, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist noch nicht. Gott schreibt hier, das ist noch nicht. Ja? Gott schreibt hier nach Pfingsten, ein paar Jahre nach Pfingsten, keine Ahnung, 50, 100, weiß nicht, nee, 100 kann es nicht sein, aber vielleicht so 50 ungefähr. Gott schreibt hier, der Leib ist nicht eins. Und weil er nicht eins ist, gebe ich Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Warum? Damit er eins wird. Ja? So lange, wie lange gibt er die? Nur damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Wie lange gibt es Apostel? Wie lange haben Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer ihre Gültigkeit? So lange, bis wir alle, nicht nur hier in Bielefeld, nicht nur in Lippe, nicht nur in NRW, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. So, wenn das der Fall ist, okay, dann brauchen wir keine Apostel und Propheten und Evangelisten, Hirten und Lehrer mehr. Aber jeder, der so halbwegs mit einem Bein im Leben steht und weiß, dass das nicht der Fall ist. Ja? So, der Leib ist nicht eins, damit wir uns hier einig sind. Und er schreibt weiter, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Weil solange der Leib nicht eins ist, sind wir unmündig. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. So, wir wachsen zu dieser Einheit in Liebe. Die Liebe ist der Zement, der die Bausteine zusammenhält, der Mörtel, der Kleber. Ja. Mir fällt gerade ein, ich glaube in Kolosser steht es, aber ich weiß es nicht. In Englisch, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Übersetzung steht. Ich bin in meinem Denken immer total durcheinander mit Deutsch und Englisch. Das kommt von vielen Übersetzen. Da steht, being knit together in love, zusammen geknüpft oder geklebt, verbunden in Liebe. Ja. Und das ist, die Liebe ist das, was uns, was den Bau zusammenhält. Nicht die Erkenntnis, okay? Das ist der Punkt, wo eigentlich jeder in die Irre gegangen ist. Es gibt hunderte von Lehren, gute Bücher über den Leib. Es gab schon vor 100 und vor 200 und vor 300 Jahren Bücher über den Leib. Aber das Wissen darum und die Lehre darum hat es nicht gebracht. Und die Liebe ist das, was den Leib zusammenklebt. Sobald wir voller Kritik werden, sobald wir anfangen, negative Gedanken über den anderen zu haben, ich rede jetzt über den anderen Christen, sobald wir anfangen, schlecht zu reden über andere, andere zu kritisieren, stoppen wir den Bau. Wir stoppen den Bau, wir sind nicht mehr eins. Zwischen uns als lebendigem Stein und unserem Bruder als lebendigem Stein ist keine Verbindung mehr. Und wenn diese Steine in der Mauer nicht fest zusammengeklebt sind durch Liebe, kann der Wind kommen, der Wind der Leere, und die Mauer zum Einstürzen bringen. Okay, das ist klar. Ja? Gut, zurück zu Haggai. Das Volk sagt, Haggai 1, Vers 2, es ist noch nicht die Zeit. Es ist noch nicht die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Und wenn wir uns das Christentum angucken, ja, viele von hier kommen aus ganz anderen christlichen Hintergründen, und wenn wir uns so angucken, was es da alles gibt und wie viel Hass und Kritik und wie viel Streitigkeiten untereinander gibt, dann kann man leicht sagen, es ist noch nicht die Zeit. Das ist unmöglich. Ja. Das kriegen wir nicht hin. Dass die Christen wieder ein Herz und eine Seele werden, so wie sie an Pfingsten waren, das ist unmöglich. Wir können leicht so denken. Und Gott sagt, falsch. Gott sagt, es ist die Zeit. Und glaubt mir, 2012 ist mehr die Zeit dafür als 2011. Es ist, Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmer liegt? In anderen Worten, die Leute haben nicht das Haus des Herrn gebaut. Das war zu anstrengend oder es schien ihnen zu unmöglich. Was keine Ausrede ist, dass etwas unmöglich ist, weil bei Gott sind alle Dinge möglich. Und haben das genommen, okay, das kriegen wir nicht hin. Wir kümmern uns erstmal um unser eigenes Haus. Und Haus heißt in der Bibel nicht nur Gebäude, es heißt auch immer Familie und alles, was dazugehört. Ja, diese ganze Gesellschaft. Und Gott sagt hier, ihr lebt für euch selber. Ja, ihr lebt für euch selber. Und ihr lebt. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. So, wie ist der Zustand hier? Die Leute haben nicht zuerst nach dem Haus Gottes, nach seinem Königreich getrachtet. Sie haben nicht zuerst danach getrachtet. Und was ist mit ihnen passiert? Ist ihnen alles zugefallen? Das Gegenteil ist passiert, ja. Vers 6. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Das heißt, die Steuern fressen ihn auf. Oder auf einmal geht das Auto kaputt. Oder auf einmal ist irgendeine Reparatur da, die den ganzen Lohn auffrisst. Oder auf einmal kommt irgendeine Nachzahlung, die man machen muss. Das ist der durchlöcherte Beutel. Das ist der durchlöcherte Beutel, Leute. Das ist nicht die böse Regierung, das ist nicht der böse Vermieter, das ist der durchlöcherte Beutel. Und warum ist der Beutel durchlöchert? Weil wir unser eigenes Haus bauen, weil wir unser eigenes Reich an erste Stelle gesetzt haben. Gott sagt, achtet im Vers 5, achtet auf eure Wege. Schaut euch doch mal euer Leben an. Ja? Und es spielt keine Rolle, ob jemand viel verdient oder wenig verdient. Ich habe vor einem halben Jahr habe ich wenig verdient. Jetzt verdiene ich nicht wenig. Interessanterweise, ja, Gott hat mich überführt in dieser Sache. Deswegen denke ich, dass ich jetzt Autorität habe, darüber zu sprechen. Vor einem halben Jahr war das Konto am Monatsende immer plus minus null, manchmal minus null. Jetzt, wo ich wesentlich mehr Geld kriege, gucke ich auf einmal, so nach zwei, drei Monaten, wo ich mehr Geld kriege, gucke ich, das Konto ist immer noch plus minus null am Ende des Monats. Dann denke ich so, Moment, das kann nicht sein. Irgendwas läuft so richtig schief. Ja? Und Gott hat mich ermahnt und mir im Grunde diese Sache gesagt, die ich euch sage. Jetzt. Ja? Und der Grund ist nicht, dass wir zu wenig Geld verdienen. In dem Buch der Prediger, da sagt Gott so ein paar sehr interessante Verse, da sagt er dreimal, wenn jemand etwas genießen kann, dann ist das nur von Gott. Weil alle Dinge, die ihr genießen könnt, die konntet ihr nur genießen, weil Gott sie euch erlaubt hat oder gegeben hat oder gnädig war, dass ihr sie genießen konntet. Paulus schreibt an Timotheus, Gott, der uns alle Dinge zum Genuss darreicht. So, alles, was ihr genießen könnt, war nicht vom Teufel, sondern von Gott. Ja, ihr braucht kein schlechtes Gewissen dafür haben, wenn ihr etwas genießen könnt. So, wenn ich jetzt ein dickes Gehalt kriege und ich kann es aber trotzdem nicht genießen, dann ist da etwas faul. Ja, wenn da ein durchlöcherter Beutel ist oder wenn ständig irgendwelche komischen Sachen passieren, die normalerweise nicht passieren und die mein ganzes Geld auffressen, dann ist da etwas faul. Gott will uns etwas sagen damit. Ja? Wenn ich mir eine schöne neue Wohnung suche, und die fliegt dann nach ein paar Monaten raus, dann muss ich Gott fragen, Gott, was ist los? Oder ich habe nur Stress da. Ja? Muss ich Gott, hast du das vielleicht gemacht? Habe ich vielleicht mein eigenes Haus gebaut? Gott hat mir das sehr deutlich gezeigt. Ja? Okay. So spricht der Herr der Herrscharen, Vers 7, achtet aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. So, auf den Berg zu gehen, ist schon mal, jeder, der schon mal auf dem Berg, auf dem richtigen Berg, nicht sowas, was wir hier haben, jeder, der schon mal auf den Berg gegangen ist, der weiß, dass es anstrengend ist und dass man dabei schwitzt. Ja? So, das ist die erste Information, die Gott uns über den Bau des Hauses gibt. Wenn wir wollen, dass es ein Leib, dass es eine Familie gibt, dann wird das nicht automatisch geschehen. Dann müssen wir auf den Berg steigen. Ich bin natürlich jetzt versucht, eine halbe Stunde einen Exkurs darüber zu machen, was es in der Bibel bedeutet, theologisch auf den Berg zu steigen. Ich lasse es. Ihr könnt euch die Psalmen des Aufstiegs durchlesen, wenn ihr wollt. Die sind irgendwo 140 bis 50, glaube ich, oder irgendwo um Psalm 140 rum. Da geht es darum, auf den Berg zu steigen. Ja? So, das hat alles eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung. Für die Leute für die Leute hat es eine sehr praktische Bedeutung, sollten gefälligst das Holz holen. Und das wuchs nun mal auf dem Berg. Das brauchten sie. Ja? In Esra 3 Vers 12 steht, 6 Vers 4 steht, dass sie drei Reihen Steine und eine Reihe Holz bauen sollten. Aber, okay, es ist anstrengend. Das ist alles, was wir lernen darüber. Okay, es ist anstrengend. Gott sagt nicht, hey, ihr sollt das größte Ziel, ihr seid berufen, das größte und tollste und beste zu machen, was ich mir je in der ganzen Geschichte der Menschheit und vorher und nachher ausgedacht habe. Vielleicht haben wir noch Zeit, euch das zu zeigen. Das ist Gottes größter Plan. Ja? Dass der Leib einer ist, dass es eine Familie gibt. Das ist der größte Plan. Gott sagt das in seinem Wort. Gott hat mich daran erinnert. Ich wusste es eigentlich und ich fand die Botschaften trotzdem langweilig. Schande über mein Haupt, aber es ist so. Ja? Und wenn Gott sagt, ihr seid berufen, das größte und tollste Ziel für mich mitzuarbeiten in diesem Plan, den ich habe, ihr seid berufen, da mitzumachen, ich möchte, dass ihr da mitmacht, dann ist es ziemlich lächerlich, wenn wir denken, dass das so kommt vom Stuhl sitzen und Predigten hören und dass wir das Ziel irgendwie so erreichen. Ne? Könnt ihr knicken. Es wird Opfer kosten. Und wenn es das nicht täte, dann wäre es wahrscheinlich nur ein kleines, mickriges Etappenziel. Aber es wäre nicht das größte Ziel. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben. Und das ist der Punkt. So. Wer ist wirklich interessiert, Gott zu gefallen? Wer lebt so, dass er sagt, ich möchte zuerst Gott gefallen? Mehr als meiner Familie, mehr als allen meinen Verwandten, mehr als meinen Arbeitskollegen, mehr als allen Leuten, die ich sonst so beeindrucken möchte. Möchte ich zuallererst Gott beeindrucken und Gott gefallen? Wenn wir so uns die Christenheit heute angucken, da gibt es einige erstaunliche Werke Gottes. Ja. Es gibt einige erstaunliche Dienste, wo natürlich 100% klar ist, dass Gott dahinter steckt und dass Gott die Dinge macht. Und wenn wir 100 Jahre zurückgehen oder 200 Jahre und so weiter, wir sehen zum Beispiel das, was Georg Müller auf die Beine gestellt hat, unglaublich, ja, oder die Herrenhuter oder August Hermann Franke mit seinen Waisenhäusern. Das ist von der Vision und dem Glauben eines Menschen sind erstaunliche Dinge gewachsen für Gott und es war ein unglaubliches Zeugnis. Aber noch nie in der Geschichte, seit Pfingsten, ist es passiert, dass so eine Sache wirklich aus einem Leib entstanden ist. Es war immer der Glaube von Einzelnen. Es war immer die Salbung von einzelnen Menschen. Nirgendwo in der Geschichte finden wir das, dass es ein Leib gibt. Vielleicht war es eine Gruppe von 3, 4, 5 Leuten, aber meistens basiert es auf dem Glauben von einem. Zum Beispiel das Volk Israel. Gott tut ein Wunder nach dem anderen. Aber das Volk Israel, das war in Gottes Augen, waren die böse. Die waren richtig böse. Die wollten Mose 5-mal umbringen. Ja? Und Gott hat alles nur wegen Mose getan. Gott hat ihnen dem ganzen Volk 3 oder 4-mal das Leben gerettet, nur weil Mose für sie gebetet hat. Sie wollten Mose umbringen. Ja? So. Die ganzen Dinge hat Gott nur gemacht wegen Mose. Wegen seinem Glauben, wegen seiner Fürbitte. Gott sagt es sogar. Ja? In 4. Mose 14 könnt ihr das nachlesen. Das ist nur ein Beispiel. Danach in 16, 15 kommen weitere Momente, wo das Volk Israel Mose umbringen will und gegen Gott rebellieren will. Ja? Das war Mose, hat das bewirkt. Mose hat das bewirkt. Und es ist im Grunde, ich kann mich an keine Sache erinnern, wo es wirklich, weil es gab nie den Leib seit Pfingsten. Es gab nie wirklich den einen Leib, dass er eins war. Und deswegen beruft Gott, Gott hört nicht auf und Gott ist deswegen nicht verzweifelt und Gott beruft sich deswegen einzelne Leute, die er herausfordert und die auf ihn reagieren und die diesen Glaubensherausforderung annehmen. Und Gott beruft einzelne Leute und baut mit ihnen, macht mit ihnen ziemlich krasse Dinge. Ja, aber Gott sagt, ich werde verherrlicht, wenn das Haus da ist, wenn der Leib einer ist. Wenn es nicht der Dienst von einem ist, wenn es nicht auf dem Glauben von einem Menschen beruht, wenn es nicht ein christlicher Prediger ist, sondern wenn es wirklich ein Leib ist. Ja, dann werde ich wohlgefallen haben und verherrlicht werden. Wenn das Haus gebaut ist, nicht wenn einer toll ist oder wenn einer Glauben hat oder zwei. Jesus sagt in Matthäus, wenn der Sohn des Menschen zurückkommt, wird er Glauben finden auf der Erde? In einem der Evangelien sagt Jesus das. Und Jesus stellt eigentlich nicht rhetorische Fragen. Lukas 18. Lukas 18, danke. Wird der Menschensohn Glauben finden? Wird er wirklich, oder wird er nur in wenigen einzelnen Leuten Glauben finden, die wirklich glauben? Ihr habt viel erwartet. Vers 9. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, wenig wurde daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Hier sagt Gott, dieses ganze Gericht, der durchlöcherte Beutel, ja, dass ihr viel eingebracht habt, ein Gehalt nach Hause gebracht habt und nichts blieb davon übrig. Gott sagt, ich blies es weg. Oh, es war nicht der Teufel. Gott hat vielleicht den Teufel benutzt, aber letztendlich hat Gott das verursacht. Gott sagt, ich war's. Warum das? wegen meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Ja. Das größte Hindernis, um den Leib Christi zu bauen, ist unser Selbst. Wenn wir unser Selbst nicht verleugnen, werden wir unser eigenes Haus bauen, ob wir wollen oder nicht. Ob wir das sagen oder nicht, ob wir es zugeben oder nicht. Wir können sagen, nein, tun wir nicht, bla bla bla, ja, dann sind wir nicht echt, wir labern Blödsinn. Ob uns das bewusst ist oder nicht, Jesus sagt, wer sich selbst nicht verleugnet, kann mir nicht nachfolgen. Punkt. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Lügner. Wer sein Selbst nicht verleugnet, sich selbst nicht verleugnet, kann mir nicht nachfolgen. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es finden. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, wird euch alles andere zufallen. Und alles andere meint auch alles andere. Es meint nicht irgendwie einen komischen geistlichen Segen. Ja, ich werde dann vielleicht ganz, ich muss dann vielleicht in so einer Hundehütte leben, aber ich werde ja glücklich sein, weil Jesus bei mir ist. Nein, es meint alles andere. Es gibt noch ein paar andere Verse. Wer um meinetwillen Vater, Mutter, Brüder, Schwester, Häuser und so weiter verlassen hat, Land, wird erben, Vater, Mutter, Kinder und so weiter, alles in diesem Leben und in dem zukünftigen, sagt Jesus. Oh, in Martin steht das, keine Ahnung. Steht aber in der Bibel, ich weiß es. Das größte Hindernis ist das Selbst. Und Selbst bedeutet, wenn wir unser eigenes Ding machen. Wenn wir das machen, worauf wir Bock haben. Die Bibel sagt, sobald jemand wirklich von Neuem wiedergeboren ist, sobald Christus in ihm lebt, gehört er automatisch dem einen Leib an. Egal, ob er irgendwo einen Schein in der Kirche unterschrieben hat, egal, ob er irgendwo spendet oder nicht spendet, egal, in welchem Gebäude er sonntags sitzt, egal, was er macht. Die Bibel sagt in 1. Korinther, wir sind in einen Leib hineingetauft. Punkt. So, gibt es keine Ausrede. Aber wenn wir unser Selbst nicht verleugnen, wird das absolut uns nichts bringen. Das wird uns absolut nichts bringen. Wir werden all diese Flüche oder diese Sachen hier erleben, die Gott hier schreibt. Ja. Und wir werden unsere eigenen Häuser bauen. Und woran kann man erkennen, dass man sein eigenes Haus baut oder nicht? Ich denke, wir können das erkennen bei den allen wichtigen Entscheidungen, die ihr, was weiß ich, in den letzten Monaten, Jahren getroffen habt. Zum Beispiel, viele von uns sind umgezogen. Habt ihr bei der Wahl der Wohnung Gott gefragt? Gott, wo möchtest du, wo ich wohne? Bei der Wahl des Jobs habt ihr Gott gefragt? Ja. Ihr kennt die Geschichte von Paul. Der hat einen sehr guten Job gekriegt in Hamburg. Und ich weiß nicht, ob du Gott gefragt hast oder ob Gott dir sofort gesagt hat. Aber du wusstest, dass es nicht, dass du nach Bielefeld gehen solltest und nicht auf keinen Fall in Hamburg sein solltest. Ja. Und das bedeutet auf 36.000, 40.000 Euro im Jahr zu verzichten und Hartz IV zu kriegen. Zumindest für ein paar Monate. Ja. Was? Fast ein Jahr. Ja. Aber alle Leute, die damals in dem Job gab, die Firma ist jetzt pleite. Die haben jetzt keinen Job mehr. Und Paul hat jetzt einen Job. Und füttert viele Leute hier durch. Nein. Versteht ihr, was ich sagen will? Immer wenn es um Selbstverleugnung geht, kommt der Teufel und sagt, oh, dann wirst du aber ganz schlimm leiden und du wirst ganz schlimm, ja? Was ist, wenn Gott nicht dir die Wohnung geben will, die du dir gerade ausgesucht hast? Ja, wisst ihr, was dann ist? Dann wird Gott euch eine bessere geben. Und dann bewahrt euch Gott vor der Wohnung, wo total der komische Vermieter ist, der euch den ganzen Tag quält oder auf die Nerven geht. Ja, das ist die Wahrheit. Aber wir, ganz ehrlich, Leute, wir sind nicht so. Wenn wir ein Ding haben, was wir, oder ein Ziel haben, was wir erreichen wollen, meistens ist es so, hoffentlich will Gott das auch. Wenn ich hatte Pech gehabt. Weil ich werde jetzt alles tun, um das zu kriegen. Ja? Und ich werde alles so ruminterpretieren. Und sehr oft ist es so, dass Gott nicht mit uns spricht, beziehungsweise es ist falsch, dass wir Gott nicht wirklich hören in dieser Sache. Als ich meine Wohnung sich vor einem Jahr umziehen musste und meine Wohnung aussuchen, da habe ich Gott nicht gehört. Ich habe ihn gefragt, weil ich habe ihn nicht gehört. Gott, wo willst du, dass ich wohne? Ja. Und was macht man dann, wenn man Gott nicht hört? Dann erinnert man sich, dass man nicht alleine ist, dass man in einem Leib ist. Dass es im Leib andere gibt, die Gott vielleicht besser hören. Es ist nicht so, dass Gott nicht redet, aber meistens ist es so, dass wir... Wenn wir so fest auf eine Sache eingeschossen sind, dann könnt ihr das vergessen, ihr werdet Gott nicht hören. Das ist Tatsache. Euer Herz ist dann schon, hat die Schotten dicht gemacht. Ja? Aber ihr könnt dann immer noch zu jemand anderem gehen und fragen, denkst du, dass es in Ordnung ist? Hast du ein Zeugnis? Jede Tatsache soll durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden, sagt Jesus und sagt Mose und ein paar andere Stellen. Und Jesus sagt, Jesus selber hat nach diesem Prinzip gelebt. Wenn ich von mir selber Zeugnis gebe, so ist mein Zeugnis nicht wahr. So sagt selber Jesus über, und Jesus hat nie das Falsche gesagt. Aber er sagt, wenn ich nur alleine von mir zeuge, ist das Zeugnis nicht wahr. So, ja. Vielleicht sagt Gott, vielleicht hast du keine Ahnung, oder Gott sagt dir, das ist die, du denkst, Gott sagt dir, das ist die Wohnung, in die du gehen sollst. Du kannst dich irren. Das ist ein Zeugnis. Dann gehst du zu irgendjemand anderem, von dem du weißt, dass er Jesus hört und mit Jesus lebt, und fragst ihn. Oh, das geht aber nicht. Ich unterordne mich nicht so gerne. Nur wollen wir heute ehrlich sein. Ne? Ich habe aber keinen Bock, auf den zu hören. Was ist, wenn der sagt, was ich nicht hören will? Ja, ja gut, dann mach, was du willst. Kannst dich schon auf den durchlöcherten Beutel freuen. Und auf den komischen Vermieter. Ja. Mach, was du willst. Ja, das ist unser Selbst. Ganz praktisch, wie Gott mir das gezeigt hat. Das ist unser Selbst. Wenn wir uns nicht unterordnen können, oder noch schlimmer, wenn uns Gottes Meinung von vornherein egal ist, wenn wir hoffen, dass Gott mit uns übereinstimmt, aber wir im Herzen sowieso fest entschlossen sind, das durchzuziehen, was wir machen wollen, ja, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Und wir werden Probleme kriegen. Uns wird das Gleiche passieren wie diesen Typen. Vers 10. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe Dürre gerufen über Land, über die Berge, über Korn, Must, Öl. Das heißt, es gab keinen, die Leute haben von Ackerbau gelebt, es gab keinen, die Ernte war nicht mehr so groß. Und da steht, ich habe auch über die Menschen, über Vieh und über alle Arbeit der Hände Dürre gerufen. Also, dreimal dürft ihr raten, was das bedeutet, Dürre über die Menschen. Okay. Und jetzt passiert was in Vers 12. Und soweit ich weiß, ist das das einzige Mal in der Bibel, wo so etwas passiert. Ich weiß, dass das bei uns nicht passiert, noch nie passiert ist. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo das ganze Volk auf die Stimme Gottes hört. Okay, bei Mose in der Wüste haben sie auch gesagt, ja, ja, wir hören, aber ein paar Tage später wollen sie Mose umbringen, ja, wer ihnen das gesagt hat. So. Wir haben nicht gehört. Hier steht, dass die Leiter gehört haben und der ganze Überrest des Volkes hat darauf gehört, auf das Wort des Gottes. Wenn Gott hier in unserer Mitte ein Wort sagt, meistens hören 20% ungefähr, schätze ich mal, hören das. Und andere hören das nicht. Das ist sehr einfach zu sehen, wisst ihr? Wenn Greg sagt, wir beten, ihr sollt direkt zu Gott gehen, ihr sollt nicht zu mir kommen zum Gebet, und nachher kommen 10 Leute zu ihm und wollen Gebet haben, dann ist es offensichtlich, dass sie nicht gehört haben auf das Wort Gottes. Das ist sehr offensichtlich. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber hier ist es wirklich so, dass die Leute eins waren. Und alle haben dieses Wort Gottes irgendwie gehört. Und mit Hören meine ich nicht nur mit den Ohren, sondern sie haben es wirklich in ihr Herz aufgenommen. Und das erkennt man an dem Ende des Verses. Und das Volk Gottes, das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das ist ein Zeichen, dass wir das Wort Gottes wirklich gehört haben. Wir haben die Gottesfurcht in unser Herz gekriegt. Ja. So, wenn wir die Predigt, die Botschaft über den einen Leib, über Gottes Familie, über das Einssein, wenn wir die Predigt darüber hören und das bringt nicht wirklich die Furcht Gottes oder ein, so ein Respekt, eine Ehre, Ehrfurcht vor dem, was Gott machen will, dann haben wir das nicht gehört, ehrlich. Dann haben wir nur eine Lehre, dann haben wir nur Informationen gehört für unser Gehirn. Aber es ist nicht, uns nicht ins Herz gegangen. Wenn wir das Wort Gottes wirklich hören, dann werden zwei Sachen passieren, die hier auch passiert sind. Einmal die Furcht Gottes und in Vers 13, das nächste, was da passiert, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das bedeutet, die Gegenwart Gottes, die Anwesenheit Gottes wird da sein. Die Furcht Gottes und die Gegenwart Gottes wird da sein. Das sind die Folgen, wenn man das Wort wirklich hört. Und dann passiert Folgendes. Ich habe ja in Vers 8 haben wir gelesen, dass es anstrengend ist, ja, das zu bauen. Ich denke, viele Leute, die hier bei uns sind und für irgendwelche Dienste verpflichtet wurden, werden früher oder später gemerkt haben, ja, das kann manchmal anstrengend sein. Der Teufel ist total die Nervensäge. Ja? Ich bestelle ein Mikrofon. Was macht der Laden? Der schlürt 3 Wochen rum und als ich nachfrage, warum das nicht kommt, schicken sie mir die Sachen und das alles ist da, nur das Mikrofon fehlt. Und dann frage ich, wo ist das Mikrofon, rufe ich da an, obwohl es auf der Lieferliste steht. So, wo bitte ist das Mikrofon? Oh, das haben wir jemand anderem geschickt. Tut uns leid. So, ja. Jeder, der länger bei uns ist, der weiß, dass solche Sachen ziemlich häufig vorkommen. So. Wir wissen alle, dass der Teufel nicht dumm rumguckt und zuguckt. Wenn ihr Esra dazu, parallel dazu lest, zu dem, was hier steht, ja, Esra 4 und Esra 5, dann werdet ihr staunen, was die Leute, die kamen praktisch mit nichts aus Babylon zurück und die waren sofort, so, als sie das Haus des Herrn anfingen zu bauen, brach der Krieg aus. Und in zweiter Weise sagt Gott, ihr baut zuerst das Haus des Herrn und dann baut ihr die Schutzmauer drumherum. Nicht zuerst die Schutzmauer und dann das Haus des Herrn. Nein, ihr baut zuerst das Haus des Herrn und dann die Schutzmauer. Aber als sie anfingen, den Tempel zu bauen, sofort ging der Krieg los. Und das kam alle möglichen, alles mögliche asoziale Pack kam an und hat versucht, sie davon abzuhalten, zu bauen. Ja? Paulus sagt, Wölfe in Schafskleider werden kommen. Und die Wölfe in Schafskleider sehen nicht immer aus wie Wölfe, weil sie in Schafskleider sind. Ja? Die kommen nicht so, verführen. Nein, die kommen so, ach, ich armer, ich bin so arm, könnt ihr mir nicht helfen. Und so kann auch, ja, so kommt ein Wolf in Schafskleider. Und er frisst all die Zeit weg und man betet 100 Mal mit ihm, er tut nie Buße. Er gehorcht nie auf das, was Gott ihm wirklich sagt. Er tut das nie. So. Das kann auch ein Wolf in Schafskleider sein. Aber sobald, man kann es in der Kirchengeschichte erkennen, sobald irgendwo eine Gruppe von Leuten aufstand und sagt, wir wollen wirklich ein Leib, wir wollen ein Leib haben, den einen Leib. Sobald, die meisten dieser Gruppen sind irgendwie abgedriftet und ziemlich schräg geworden, oder da sind irgendwelche komischen Sachen passiert, oder die wurden alle umgebracht, oder die wurden alle gehasst und verprügelt vom Rest der Menschen. Naja, da kommt ein unglaublicher Widerstand, wird kommen. Okay, es ist anstrengend, ja. Jeder, der bei uns dient, hat das in irgendeiner Weise schon mal mitgekriegt. Ich erinnere mich noch dran, als wir noch früher zu VM waren und irgendwann dachten wir uns, es wäre doch nett, wenn mal so ein paar Mädels mitsingen würden, damit ich und Peter uns nicht immer hier heiser brüllen müssen. Ne? Und dann haben wir hier die Mädels nach vorne geholt und ich werde nie vergessen, eine sagte, ich werde nie wieder hier vorne stehen und singen. Das war nicht angenehm, war kein Spaß. Ja? Der Teufel ist halt eine Nervensäge. Ja? Der attackiert dich die ganze Zeit und nervt dich die ganze Zeit mit irgendwelchen komischen Gedanken und du kannst dich nicht auf Jesus konzentrieren und so weiter. Das ist normal. Ja? Und das müssen wir rechnen. Und es ist anstrengend. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht so das Ziel, was Gott wirklich vorhatte, wäre nicht so groß und nicht so toll. Und hier in Vers 14, nachdem sie das Wort Gottes gehört haben, passiert Folgendes. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Stadtrats von Judah, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jehozadak, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes. Und was bedeutet das, dass Gott ihren Geist auferweckt hat? Das ist, der Geist ist ja das, der unsichtbare Mensch. Gott hat mit ihrem, nachdem sie das Wort gehört haben, hat Gott mit dem unsichtbaren Menschen gemacht, etwas gemacht. Und wie sah das im Natürlichen aus? So dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, in Angriff nahmen. Aha. Gott hat diese Menschen, durch das Hören des Wortes, wurden sie innerlich so verändert, dass sie dienen wollten. dass es ihm egal war, ob das anstrengend war oder nicht. Ja? So, wenn wir uns Sorgen machen, werde ich diese Opfer bringen können, dann hat Gott unseren Geist nicht erweckt. Dann ist unser Geist in so einem Dämmerzustand oder alles ist so, er ist da irgendwo in so einer Gummizelle eingesperrt, wo er nicht wirklich was mitkriegt. Ja? Der schläft. Da ist nicht dieser innere Antrieb, der uns treibt und der uns verzehrt, der uns sagt, das ist das Herz Gottes, wir müssen das machen. Ja? Da ist nicht dieser Eifer, dieses Brennen im Geist, sondern im Gegenteil, da ist Trägheit. Und ich glaube, es gab hier mal eine Predigt über Trägheit. Zwei. Ja. Und die war nicht besonders nett. Also, ne? Gott wird Faulheit immer richten. Gott hat mir ganz klar gezeigt auf meiner Arbeit, alles, was ich nicht gründlich erledige, legt sich wie so eine Last auf mir und macht die Arbeit immer schwieriger. Ich habe irgendwann gemerkt, so bestimmten Leuten hatte ich nicht mehr so Bock zu begegnen auf meiner Arbeitsstelle. Ja, das waren genau die Leute, wo ich versäumt habe, meine Pflichten rechtzeitig zu erfüllen und die dann über mir gesetzt waren. Und ich merkte auf einmal, hoffentlich sieht der mich nicht. Und das macht die Arbeitsstelle ja so unangenehm. Ne? Und dann merkte ich auf einmal, Moment, warum ist das so? Eigentlich mache ich diese Arbeit total gerne. Und dann sagt Gott mir, weil du deine Arbeit nicht mit Fleiß machst, weil du das nur gewissenhaft erledigst, fängt das an, dich alles zu belasten. Alles, was ihr nicht gewissenhaft macht, wird euch belasten, früher oder später. Und wird euch das Leben schwer machen. Ja. Okay. Wir lesen weiter in Vers 2. Vers 3 habe ich schon gelesen. Da sagt Gott, wer von euch hat das frühere Haus, diesen tollen Tempel gesehen? Ja. Wir haben vielleicht gelesen von irgendwelchen Erweckungen in der Vergangenheit. Wenn Gott eine große Erweckung schenkt, dann ist zumindest in dem Bereich, wo die Erweckung ist, ist der Leib meistens eins für eine kurze Zeit. Ja, irgendwann erinnern sie sich dann wieder an all die theologischen Differenzen, die sie haben, und fangen dann sich wieder zu streiten. Aber solange die Erweckung da ist, ist der Leib eins meistens. Ja? Und dann ist die Herrlichkeit da. Und da passieren unglaubliche Sachen. Und wir haben, von uns hat das, glaube ich, keiner so wirklich erlebt. Wir haben von Pfingsten gelesen und wir haben vielleicht in Büchern von solchen Erweckungen gelesen. Ja? Von uns hat das keiner wirklich gesehen. Wer von euch erinnert sich an solche Sachen? Ja? Und wenn man das so mit jetzt vergleicht, scheint es sehr weit weg. Aber Gott sagt dann in Vers 4, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Stark sein bedeutet anscheinend nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Ja? Seid stark und tut was. Wisst ihr, es gibt Leute, die nehmen sich Sachen vor und kriegen den ganzen Tag lang nichts geregelt, nichts erledigt. Solche Leute sind gebunden. Solche Leute sind wirklich gebunden. Wenn du einer von diesen Leuten bist, du musst zu Jesus gehen, du hast ein Problem. Du hast wahrscheinlich auch ein paar Dämonen, aber gut, das willst du nicht hören, aber wir sind Dämonen und du bist schuld, dass sie da sind. Ja. Und da muss was passieren. Und zuallererst bevor man sich mit den Dämonen beschäftigt, muss dein Herz sich verändern. Aber es gibt viele Leute, die kriegen es nicht, wenn wir unseren eigenen Alltag nicht geregelt kriegen, haben wir ein wirkliches Problem. Wir sind total bescheuert, wenn wir denken, wir könnten irgendetwas von diesen Zielen, die Gott auf dem Herzen liegen, wir könnten da irgendwie mitmachen. Ja? Ich denke, es gibt einen Grund, warum an dieser Stelle das ganze Volk das Wort Gottes hören konnte. Ich denke, es gibt einen Grund. Es war ein Überrest. Gott hat bereits vorher alle aussortiert. Und ich glaube, Gott wird das auch bei uns machen. Deswegen wäre das ziemlich albern, wenn wir Listen hätten, wo ihr euch eintragt, um Mitglieder zu werden. Ja. So, ich bin mir sehr bewusst, dass Leute gehen werden und Leute kommen werden. Und jeder, der gehen möchte, kann gehen. Ehrlich. Ich werde keinen hier halten. Ja. Jeder, der gehen will, kann gehen. Ich bin mir sehr bewusst, dass Gott hier sortieren wird. Und dass Gott sich einen Überrest rufen wird, der Bock hat, ihm zu gefallen. Seid stark und arbeitet. denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte, der Ersehnte aller Heidenvölker, das ist Jesus, wird kommen. Und was wird dann passieren? Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Unsere ganze Welt, in der wir leben, die fängt bereits an zu erschüttern. In 2-3 Jahren fängt der ganze Finanzsektor an zu wackeln. Das Gesundheitswesen fängt an zu wackeln. Ja? Vor 10 Jahren, da hat man die meisten Medikamente noch umsonst gekriegt in diesem Land. Mittlerweile merken die Krankenkassen alle, die Rechnung wird niemals aufgehen. Wir können das nicht weiter so machen. Wir haben nicht genug Kohle dafür. Und es werden noch viel mehr Sachen anfangen zu erschüttern. Und egal, wie stark ihr euch versichert, ja, es wird alles erschüttert werden. Und ich, Leute, die einzigen Leute, die in dieser Zeit der Erschütterung glücklich sein werden, werden die Leute sein, die ihr selbst verleugnet haben und im Leib sind. Die wirklich im Leib sind, die nicht in ein Gebäude gehen. Oder irgendwo, ja, dass du irgendwo einen Kirchenmitgliedschein unterschreibst, heißt nicht, dass du im Leib bist. Du kannst einen Kirchenmitgliedschein unterschreiben und alle anderen Christen hassen. Und dann klebt dich nichts zusammen mit den anderen Christen. Nichts. Und du kannst ständig dein eigenes Ding machen, dein eigenes Leben leben. Du bist nicht im Leib. Aber wenn du dich selbst verleugnest und im Leib bist und an diesem Ding arbeitest, das Haus Gottes zu bauen, die eine Familie Gottes, ja, es werden die einzigen Leute sein, wir werden das gleich noch sehen, denen es gut gehen wird in der Zeit. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Vers 8, mein ist Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Und das bedeutet, dass Silber und Gold gehört nicht der Bank, auch wenn die Bank das vielleicht verwaltet. Aber Gott sagt, das gehört mir. So, wenn ich kein Silber und kein Gold habe, dann habe ich kein Silber und kein Gold, weil Gott mir kein Silber und Gold gegeben hat. Nicht, weil die Bank mir das wegnimmt oder weil mein Arbeitgeber mir das nicht geben will. Wenn Gott sagt, das ist meins, dann entscheidet Gott, wem er das gibt. Ja, wenn wir kein Silber und Gold haben für ein Gemeindehaus oder für ein Konferenzzentrum, dann können wir nicht schimpfen auf den Teufel oder so, dann müssen wir Gott fragen, Gott, warum haben wir kein Silber und Gold? Dir gehört doch alles, oder? Warum gibst du uns das nicht? Könnte es sein, dass wir vielleicht unser eigenes Ding machen und Gott gibt nicht so gerne sein Silber und Gold dafür, dass man seine eigenen Reiche bauen kann? Und könnte es sein, dass wenn wir sein Reich bauen wollen, dass uns alles andere, was Silber und Gold einschließt, dann zufällt? Ja, könnte. Und dann sagt Gott, einen sehr heftigen Vers. Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Und damit ist nicht das Gebäude gemeint, was die da gebaut haben. Weil der Tempel war nie wieder so herrlich wie der Tempel Salomos. Weder der Tempel, den die gebaut haben, weder der Tempel, den Herodes später gebaut haben, die waren alle nicht so herrlich. Herodes konnte sich nicht leisten, so einen Tempel Salomos aus seiner Privatschatulle zu bezahlen, obwohl er ziemlich viel Kohle hatte. Konnte sich nicht leisten. Ja? Und das Haus ist nie wieder schöner geworden als der Tempel Salomos. So anscheinend meint Jesus nicht diesen Tempel. Jesus sagt ja, reißt den Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen einen neuen bauen. Ja. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Das bedeutet, das Ende wird besser sein als der Anfang. Der Anfang dieses Hauses, das war Pfingsten. Das Ende wird besser sein als Pfingsten. Aber an Pfingsten gab es nur Leute, die ein Herz und eine Seele waren. Da gab es keinen, der sein eigenes... Oh doch, es gab 2, die haben ein eigenes Ding gedreht, aber die haben nicht lange überlebt. Hananias und Saphira. Ja. Und dann steht in Pfingsten, zu der Zeit von Pfingsten, da steht, sie hatten Achtung beim ganzen Volk. Das ganze Volk hat die Christen bewundert, aber sie haben sich nicht getraut, sich denen anzuschließen. Ja. Okay. Wir lesen weiter. Am 24. Tag des 9. Monats, jetzt kommt der gute Teil danach, der Predigt. Jetzt könnt ihr auch an. Jetzt sage ich keine böse Sache mehr. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr Schan, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel eines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder irgendein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieser durch heilig? Und die Priester an und fragen, nein. Ja? Also, Gott stellt hier eine ziemlich doofe Frage. Wenn ihr etwas Geweihtes habt und mit dem Geweihten berührt ihr andere Sachen, werden die dann auch heilig geweiht? Nein, natürlich nicht. Und dann stellt Gott noch eine weitere dumme Frage. Wenn aber jemand sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworten, es wird unrein. Okay, Heiligung geschieht nicht automatisch. Dinge werden nicht automatisch heilig, nur weil euch jemand die Hände auflegt. In der Mann Gottes. Ja? Aber Verunreinigung ist ansteckend. Interessant, ne? So, aber das ist nur nebenbei. In Vers 14, wenn ihr in der Bibel über Unreinheit studiert, ja, dann merkt euch diese Stelle. Unreinheit ist ansteckend. Ja? Deswegen sagt Gott, wir sollen nicht mit Spöttern oder anderen unreinen Menschen zusammen rumhängen. Wir werden uns anstecken. Da antwortete Haggai und sprach, genauso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. So, wieso ist das eine gute Botschaft? Ich habe ja gesagt, jetzt kommen die angenehmen Sachen. Ja. So, Gott sagt zu diesem Volk, bevor ihr irgendetwas Falsches, irgendwelche falschen Vorstellungen kommt, ihr seid nicht toll. Alles, was ihr opfert, in meinen Augen ist das alles unrein. Aber jetzt weiter. Und nun, achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag. Und wir haben hier im ganzen Buch Haggai die genauesten, exaktesten Zeitangaben in irgendeinem anderen Buch in der Bibel. Ja? Und Gott sagt, markiert euch diesen Tag. Bevor Gott sagt, markiert euch diesen Tag, sagt ihr seid unrein. Ihr seid nicht toll, ihr seid nicht heilig, ihr seid nicht. Ihr könnt euch nichts auf euch selbst einbilden. Aber markiert euch diesen Tag. Achtet nun aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist, vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Korn auf 25 Scheffeln kam, da waren es noch 10. Und wenn man zur Kelterkufe kam, 50 Eimer zu Scheffeln, waren es plus 20. Das Zeug ist alles verfault und verschimmelt. Das ist der Beutel mit Löchern. Gott hat das alles verschimmeln lassen. Ich schlug euch mit Getreidebrand, mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. bis 9. Monats, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich euch segnen. Bevor Gott ihnen sagt, ich will, markiert euch den Tag, ab heute werdet ihr nur noch Segen kriegen, sagt Gott ihnen aber, ihr seid unrein und alles, was ihr tut, ist unrein. Also ich segne euch nicht, weil ihr so toll seid. Ich segne euch nicht, weil ihr plötzlich so heilig geworden seid und so tolle Christen seid. Warum segnet Gott sie? Weil sie angefangen haben, sein Haus zu bauen. Weil sie angefangen haben, für uns, wenn wir anfangen, uns selbst zu verleugnen, unser eigenes Haus nicht zu bauen, unser Gottesreich an erster Stelle, dann wird Gott uns segnen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Nicht, weil wir werden dann nicht besonders heilig oder fromm oder rein oder sonst was. Nein. Aber wir haben uns mit dem größten Ziel, welches auf dem Herzen Gottes ist, wo wir heute keine Zeit mehr haben, das zu erklären. Wir haben uns mit dem größten Ziel, was auf dem Herzen Gottes ist, eins gemacht. Und Gott wird das ehren und sagen, ich segne euch dafür. Okay, wenn wir dann denken, Gott segnet uns, weil wir so toll sind. Ja, das ist ein anderes Problem. Aber Gott sagt dem Volk, ich segne euch, markiert euch den Tag. Ihr werdet einen Unterschied merken von diesem Tag an. Nicht, weil ihr rein seid oder weil ihr toll seid, sondern weil ihr angefangen habt, mein Haus zu bauen. Weil ihr diesen einen Leib, weil ihr das an erste Stelle gestellt habt. Okay, das reicht. Ja, es gibt noch einen zweiten Teil. Spare ich mir auf. Ja. Was für uns jetzt, ich denke, was für uns das Wichtigste ist, gerade in dieser Botschaft, ja, Gott möchte, dass wir ein Leib, eine Familie werden, dass der Leib wirklich einer ist. Ich weiß nicht, wenn das passieren wird, wird Gottes Gegenwart kommen. Das bedeutet, es wird Erweckung ausbrechen. Und viele Leute und so ein paar andere krasse Sachen werden passieren, die ich euch jetzt nicht vorgelesen habe. Es geht noch weiter und in Sachara geht das auch noch weiter. Und da passieren ein paar richtig krasse Sachen, ja, die auch noch nie so in der Geschichte, auch am Pfingsten, nur teilweise passiert sind. Aber ich denke, was wir wirklich mitnehmen müssen, wir müssen praktisch verstehen, wo suche ich, wo mache ich mein eigenes Ding? Wo mache ich, weil überall, wo ich mein eigenes Ding mache, da baue ich nicht am Leib. Ich kann labern, dass ich das will, ich kann das sagen, aber wo ich im Alltag mein eigenes Ding mache und mich nicht um Gott kümmere, da baue ich mein eigenes Ding. Da habe ich nicht das Reich Gottes an erster Stelle. Ja. Wer sich selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Geht einfach nicht. Ja. Egal wie sehr wir es versuchen. So, vielleicht zeigt Gott euch, oder vielleicht wird Gott euch zeigen, warum einige Dinge bei euch schiefgegangen sind, wie sie schiefgegangen sind. Wenn sie, oder warum Sachen so falsch gelaufen sind. Ja. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, ist mir auch egal, es ist euer Leben. Aber vielleicht zeigt Gott euch ja, das und das läuft schief, weil ich habe das gemacht, das ist mein Gericht, weil du deinen eigenen Weg gegangen bist. Weil du nicht wirklich, ja. Die traurige Wahrheit ist, sehr oft, wenn ich hier mit unseren Leuten über das rede, was Gott machen will, dann merke ich, dass die das nicht checken. Die sagen so Sachen und ich merke, ihr habt mit den Ohren irgendwas gehört, aber ihr wisst nicht, ich habe das nie verstanden, aber ich denke, ich verstehe das jetzt. So, ich dachte so, hä? So, gerade wenn ich über Erweckung oder solche Sachen rede, dann habe ich sehr oft gemerkt, der Heilige Geist sagt mir, halt die Klappe, red nicht weiter. Ich rede doch weiter und merke, verstehen das nicht. So. Ja. Und das Problem ist wirklich, dass wir unsere eigenen Reiche bauen. Und dass wir unsere eigene Vorstellung von Gemeinde, von Kirche haben, wie das auszusehen hat. Ja. Und ganz praktische Vorstellung. Leute, das können wir alles in den Müll schmeißen. Gott wird ein paar Dinge tun, die können wir uns nicht ausdenken, die sind viel zu krass. Hier, in dieser Gegend, in Deutschland. Wenn wir da nicht mitmachen, dann wird Gott, keine Ahnung, nächste Generation oder andere Leute, dann wird Gott weiter sortieren. Ja. Es ist offensichtlich, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Und es ist anscheinend auch offensichtlich, dass Gott mit uns irgendwie etwas mit einem Leib anfangen möchte, weil so oft hat Gott dieses Wort letztes Jahr hervorgebracht. Und dieses Jahr auch schon einmal, glaube ich. Oder am Ende dieses Jahres haben wir das nochmal, hat Gott das nochmal richtig ernsthaft gesagt. Ja. So, aber wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir das nicht kriegen, in unser Herz reinkriegen, dann wird Gott nicht warten und uns irgendwie antworten, Helmut, bitte, mach doch mit meinem Vorhaben. Nein, dann wird er warten, bis mein Sohn darauf Bock hat. Und mich in Ruhe lassen, dass ich mein eigenes Ding machen kann. Ja. Das ist, denke ich, ein bisschen so, wie Gott die Sache sieht. Ich denke, wir sollten wirklich Gott suchen und ihm erlauben, uns zu zeigen, wo habe ich mein eigenes Reich gebaut, wo habe ich mich nie selbst verleugnet. Ganz praktisch, in welchen Entscheidungen meiner Vergangenheit habe ich das nicht getan. Wollte ich keinen Bock, mich irgendwo eine andere Meinung reinzuholen, ein zweites, drittes Zeugnis reinzuholen? Wo wollte ich mich nicht unterordnen? Unter dem Willen Gottes. Nicht unter Menschen, unter dem Willen Gottes. Und wir müssen uns keine Sorgen machen um die Opfer oder die Anstrengung, die das uns kosten wird. Wir müssen uns eigentlich nur Sorgen machen, kriegen wir dieses Wort in unser Herz oder nicht? Wenn wir dieses Wort in unser Herz kriegen, dann werden wir die Furcht Gottes kriegen. Das heißt, wir werden das nicht mehr so leicht nehmen. Gott hat mich letzten Sonntag überführt, mitten während des Übersetzens. Und mir gesagt, dass meine Herzhaltung gar nicht geht. Ich dachte, okay, ich gehe jetzt hoch, wir haben ein bisschen Spaß und werden übersetzen. Ne? Und alles läuft schief, komisch. Ne? Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht, ihr müsst mich ständig korrigieren. Ich merke, irgendwas ist falsch hier. Ja? Ich kann nicht einfach so in den Krieg, ich kann nicht einfach in den Krieg ziehen und denken, oh, ich ziehe ein bisschen in den Krieg, wird schon gut gehen. So, wir hauen ein paar Dämonen in den Hintern und so. So. Nein, das geht nicht. So, ja? Jeder, der so in den Krieg zieht, der kommt tot zurück. Ist wirklich so. Wird tot zurückgetragen. Ja, oder er kommt zumindest mit ernsten Verletzungen zurück. Kein Mensch zieht in einen Krieg, in eine Schlacht, leichtfertig. Ja? Und wir machen das. Gott hat mich überführt. Letztens lese ich diese, höre ich diese Geschichte, wo die Rotte Korachs und Datam und Abiram diesen Aufstand gegen Mose machen. Ja? Und sie wollten, das waren alles Leviten, und sie wollten aber auch das Recht haben zu opfern. Und dann sagt Gott zu denen, reicht es euch nicht, dass ich euch eine besondere Stellung gegeben habe vor dem ganzen Volk? Ihr dürft in das Heiligtum kommen, ihr dürft am Heiligtum mitarbeiten. Ich habe euch diesen besonderen Dienst gegeben, reicht euch das nicht? Ja? Und dann sagt Gott, dann zeigt Gott mir meine Herzenshaltung bezüglich Dienst, dass ich das sehr oft so leichtfertig mache und dass ich das nie als Vorrecht angesehen habe. Wahrscheinlich das Dreiviertel des Jahres hatte ich keinen Bock auf Übersetzen letztes Jahr. Das ist einer der Dienste, den Gott mir gegeben hat. Hatte keinen Bock darauf. War anstrengend. Ja? Das bedeutet, ich habe es in der falschen Herzenshaltung gemacht. Es war nicht in Ordnung. Ich habe es nicht als Privileg geachtet. Jeder Dienst, den Gott uns gibt, ist ein Privileg. So, aber wir müssen uns darum keine Sorgen zu machen. Wenn unser Geist richtig ist, dann werden wir richtig Bock haben darauf. Gott hat den Geist von diesen Leuten erweckt, nachdem sie das Wort gekriegt haben, und die sind gegangen. Und die sind auf den Berg gegangen und haben das Holz darunter geschleppt. Ja. Wir müssen uns wirklich darum kümmern, dass wir dieses Wort kriegen. In unser Herz kriegen, nicht in unseren Verstand. Da richtet es nur Schaden an. Es muss wirklich in unser Herz kommen. Und dann werden auch diese anderen Sachen, die Hingabe, die Mangel. Ich denke hier, einige von unseren Verantwortlichen hier, Manfred kann euch ein Liedchen singen über Einsatzbereitschaft bei den Kinderarbeit. Hä? Aber das lassen wir lieber. Ihr könnt ihn ja mal fragen, ne? Ob er noch ein paar Mitarbeiter braucht oder ob er noch ein paar Mitarbeiter braucht, die das wirklich ernst nehmen. Okay. So. Jesus. Du weißt, weißt schon lange, dass wir nicht besonders toll sind. Und wir wissen, dass wir fangen auch an, immer mehr zu verstehen, dass wir nicht wirklich toll sind und dass viele Dinge bei uns nicht so sind, wie sie sein sollten. Und wir wollen auch nicht verführt werden und denken, weil deine Gegenwart hier ist oder weil du irgendwie in irgendeiner Weise mit uns bist, dass alles toll ist. Jesus, vergib uns, wenn wir das gedacht haben. Wir wissen um all unsere Nöte. Wir wissen, dass wir ein Haufen unfähiger Leute sind, die nicht wirklich was auf die Reihe kriegen und die auch keine Erfahrung haben. Und wir wissen, dass wir meiste Zeit im letzten Jahr auf unsere eigenen Sachen Bock hatten. Das zeigt doch daran, dass kaum einer wirklich das Wort, was dir am meisten auf dem Herzen lag, wirklich geschätzt hat. Wir haben die anderen Worte, die auch nicht schlecht waren, fanden wir viel interessanter. Aber das, worauf du schon seit Anbeginn der Welt wartest, darauf haben wir keinen Bock. Du sagst, dass es irgendwann kommen wird. Die Frage ist nur, mit welchen Leuten du das machst. In Offenbarung, da heißt es, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann wird dein Haus vollendet sein. Und du wirst für immer darin herrschen. Und du wirst über die ganze Welt herrschen. Und über alles, was lebt. Und alle Knie werden sich dir beugen müssen. Auch die, die keinen Bock hatten, sich während ihrer Lebzeit zu beugen. Aber das wird kommen, Jesus. Deine Hütte, du wirst unter den Menschen wohnen. Und Jesus, ich bitte dich um die Gnade. Wir möchten dabei sein. Es ist ja offensichtlich, dass du uns dazu rufst. Vergib uns, dass wir dein Wort nicht ernst genommen haben. Vergib mir, dass ich dein Wort nicht ernst genommen habe. Vergib mir, dass ich nicht wirklich hingegeben war an den Leib Christi. Vergib uns, dass wir vielmehr daran interessiert waren, dass es unserer Versammlung gut läuft oder dass wir für uns irgendwelche Segnungen, privaten, individuellen Segnungen kriegen. Jesus, bewirke, gib uns die Gnade, dass wir dieses Wort hören können, dass jeder hier eine totale Hingabe an den ganzen Leib Christi in seinem Herzen vollziehen kann. Hilf uns, Jesus, gib uns Gnade, öffne unsere tauben Ohren des Herzens, dass wir dich hören können. Jesus, ich bitte dich, dass du den Leuten zeigst, was das wirklich bedeutet, dieser eine Leib. Zeig ihnen, was das bedeutet, dass die letzte Herrlichkeit noch größer sein wird als die erste Herrlichkeit. Zeig ihnen, was das wirklich praktisch bedeutet. Jesus, zeig uns auch ganz praktisch, öffne uns bitte wirklich die Augen, Jesus, wo wir unser eigenes Haus gebaut haben, wo wir uns unsere eigenen Familien an erste Stelle gestellt haben, unsere eigenen Reiche an erste Stelle gestellt haben. Öffne uns bitte die Augen, Jesus. Zeig wirklich jedem hier, wo er sein eigenes Ding macht und wo er sich überhaupt nicht dafür interessiert, was du möchtest und was der Leib möchte. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und es sieht so aus, als ob diese Zeit noch ist. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du dich von uns noch nicht abgewandt hast. Danke, dass du so geduldig bist, Jesus, mit uns. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Furcht Gottes gibst vor deinem Wort. Du sagst, wo ist der Mann, der vor meinem Wort erzittert? Hier anscheinend keiner, Jesus. Bitte mach das so, dass wir wirklich erzittern vor deinem Wort, dass wir dein Wort ernst nehmen, sei es, wenn wir es selber lesen oder wenn wir es durch den Mund von irgendjemand anderem hören, Jesus. Gib uns Gnade, Jesus, dass wir uns unterordnen können unter deinem Willen. Zeig uns, Jesus, wo du unsere Beutel durchlöchert hast und wo du uns das Silber und Gold verwehrt hast. In unserem Alltag, ganz praktisch. Überführe uns von unserer mangelnden Arbeitshaltung, Jesus, von unserer Faulheit und Bequemlichkeit. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du uns magst. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast. Danke, dass du uns nicht einfach uns selber überlässt. Danke, Jesus. Danke, dass du fast jedes Treffen hier hinkommst und uns begegnen möchtest. Danke, Jesus. Amen. Ich kann ein Lied singen. Oh.
Man nimmt das Wort mit nach Hause und ich denke, dass